Wie sieht die Selbstkritik der Nation aus? Wie sehen die Anstrengungen aus, um auch in Zukunft zu sichern und für die Zukunft zu sichern, den nationalen Ertrag an den Geschäften auf dem Weltmarkt? Unter dem Gesichtspunkt wird das Land zum Standort. Und das meint natürlich was ganz anderes, als dass hier in Deutschland der Boden ist, auf dem die Fabriken und Büros stehen, in denen die Menschen arbeiten und Ähnliches. Und das heißt auch nicht mehr, dass Frankfurt oder München oder Bremen der selbstverständliche Boden ist, der hier im Land beheimateten Kapitale. Standort meint, das Land ist und wird taxiert von vornherein als Bestandteil, als Teil des Weltgeschäfts. Seine Wirtschaftskraft ist so groß oder so klein, wie es ihm gelingt, sich als die Wahlheimat des internationalen Kapitals zu bewähren. Also die Nation konkurriert nicht mehr nur mit Überschüssen, die ihr Innenleben hervorgebracht hat. Also wir produzieren was hier und das wird dann in aller Welt verkauft. Sondern das ganze Innenleben der Nation, ihr inneres Wirtschaftsleben, ist das Resultat einer Konkurrenz um Kapitalanlage. Also das Projekt, wir müssen die Standortkonkurrenz gewinnen, ist eine sehr ausschließliche Sache. Jetzt hat man nämlich die Umkehrung, dass dieselben Nationen, das war meine erste These, die ihre Kapitalisten in alle Welt hinausgeschickt haben und zur Nutzung aller Gewinnchancen, egal wo, aufgefordert haben und dann ihre Macht dafür eingesetzt haben und bereitgestellt haben. Dieselben Nationen werden jetzt sehr territorial. Hier soll sich das Kapital anlegen, dafür müssen wir Anstrengungen machen, nicht anderswo. Denselben Sachverhalt nochmal so betrachtet. Aus dieser Optik ist die Tatsache, dass inzwischen auch Chinesen oder Indonesier oder Inder Autos bauen, Computer bauen, Software programmieren können. Aus dieser Perspektive ist das kein Glück oder Fortschritt, sondern eine Gefährdung der alten Industrienation und ihres Vorsprungs, mit dem sie bislang den Weltmarkt unter sich ausgemacht und gegen den Rest der Welt monopolisiert haben. Also auch da wieder eine schöne Klarstellung über die Natur des Weltmarktes und eine vernichtende Kritik gleich noch mit. Wenn heutzutage in allen Erdwinkeln Autos, Computer, Arzneimittel oder sonst was produziert werden, dann wäre zwar sachlich gesehen der Reichtum größer und die Menschheit wäre insgesamt ärmer. Aber es ist klar, so funktioniert der Weltmarkt nicht, weil es auf den abstrakten Geldreichtum ankommt. Da addiert sich da nichts. Sachlich würde sich das wunderbar addieren, von den Gebrauchswerten her gesehen. Vom Geld her addiert sich nichts. Was die Schwellenländer oder aufsteigende zukünftige Wirtschaftsnationen und Weltwirtschaftsmächte, als die Indien oder China veranschlagt werden, herzustellen vermögen, das fehlt an Produktion und Gewinn in Deutschland. Die Parole lautet, wir müssen die neuen Konkurrenten aus dem Feld schlagen und ihre Reichtumsquellen entwerten, wenn wir unseren Anteil am globalen Weltgeschäft, am globalen Gewinn, an dem wir quasi ein angeborenes Recht haben, verteidigen wollen. Wir oder die. Im Weltmaßstab gesehen sind Staaten Privateigentümer, die sich wechselseitig vom produzierten kapitalistischen Reichtum ausschließen. Das vierte These waren die Bemerkungen zum Standort. Und was die Parole Standort Konkurrenz gewinnen heißt. Wie wird sie jetzt geführt, die Konkurrenz der Standorte? Die Waffe, jetzt die fünfte These. Die Waffe in der Standortkonkurrenz ist die Attraktion, also wie attraktiv die Nation für die internationale Kapitalistengemeinde ist, die sie anlocken will. Der Staat, der seinen Anteil am Weltgeschäft verteidigen und steigern will, bemüht sich um die Garantie quasi exklusiver Geschäftsbedingungen, wie sie andere nationale Standorte nicht hinkriegen. Und was er dann zu bieten hat und was er versucht zu bieten, reicht von der Qualität des Geldes, das es bei ihm zu verdienen gibt, von der Masse der Kaufkraft, die hier abzuschöpfen ist, ein großer Markt, über die Höhe der Subventionen, die Kapitalisten, die sich hier anlegen, bekommen, die Niedrigkeit der Steuern, die sie zu zahlen haben, bis hin zum alles entscheidenden Preis und der Leistung des Produktionsfaktors Arbeit. Damit Unternehmer der deutschen Nation den Dienst tun, den Weltmarkt von ihrem Boden aus zu erobern, tut die Nation ihnen den Dienst, sich als ein einziges Angebot an ihren Profitwillen herzurichten. Also die Aufrüstung des deutschen Standorts steht an. Und der ideelle Gesamtkapitalist benimmt sich wie ein Reeller und betrachtet das ganze Land wie einen riesigen Konzern, der bestimmt ist, Weltgeld zu verdienen. Das ist übrigens, also dieser Punkt jetzt, sich herrichten, die ganze Nation herrichten, damit sie ein unschlagbares Angebot für Geschäftsleute aus aller Welt wird, hier sich anzulegen. Das ist übrigens der Kernpunkt für diese aktuelle Entzweiung zwischen der Regierung und ihren Unternehmern, also die Patriotismusdebatte. Weil da die Regierung sagt, wir haben doch solche Anstrengungen jetzt gemacht. Wir haben Unternehmenssteuern gestrichen. Wir haben den Produktionsfaktor Arbeit verbilligt. Wir haben den Sozialstaat umgebaut. Wir haben für ein ganz neues Niveau von Massenarmut und damit auch Billigarbeitskräften gesorgt. Eine wunderbare Geschäftsgelegenheit. Und statt dass ihr jetzt zugreift und hier investiert, meckert ihr immer noch an uns rum, die Reformen seien zu halbherzig und investiert im Ausland. Das ist der Punkt, deswegen der Vorwurf, ihr seid vaterlandslos. Und es hat natürlich noch die andere Seite, um das kurz abzuschließen, es hat halt diese Seite, dass jetzt von der Regierungsseite quasi auch die Schuldfrage geklärt ist. Wir haben alles gemacht für Deutschland. Und das ist jetzt, dass die Gleichung Verarmung gleich, jetzt geht es wieder aufwärts in Deutschland, jetzt haben wir wieder oder werden wir wieder Wirtschaftswachstum haben, dass die nicht aufgeht, wird an die Unternehmer als Schuldfrage weitergereicht, ihr seid dran schuld, weil ihr nicht zugreift, obwohl hier beste Ausbeutungsbedingungen herrschen. Also das mal am Rande, das gehört hier rein, glaube ich. Aufrüstung des deutschen Standorts war das Stichwort. Gemessen an diesem Anspruch mustert jetzt die Nation, und darauf beschränke ich mich jetzt mal hier, sämtliche Sphären ihrer Ökonomie neu durch. Und all das, was dem verschärften Rentabilitätskriterium nicht standhält, was den Staat nur Subventionen kostet und eben der Nation keinen Gewinn einbringt, das wird brachgelegt. Also das ist meistens schon geschehen, passiert aber auch immer noch. Also die sogenannten veralteten Industriebranchen, Stahl, Kohle, Schiffbau, Landwirtschaft, all das wird abgewickelt. Weil das, was der Nation keinen Profit einbringt, was kein Geschäft macht, sondern am Ende noch den Staatshaushalt belastet, das ist es nicht wert, weiter gefördert zu werden. Da mögen zwar Leute ihr Einkommen drinnen verdienen in diesen Sphären. Da mögen, die mögen auch teilweise notwendig sein als allgemeine Produktionsvoraussetzungen. Aber wenn sie kein Geld verdienen, wenn sie keinen Profit erwirtschaften, dann sind sie es nicht mehr wert, gefördert zu werden, lautet das Resümee. Also Brachlegung von all dem. Andererseits Aufrüstung von all den Sphären, die für die Zukunft auf dem Weltmarkt ein Geschäft versprechen. Also für Information und Kommunikation, für Luft- und Raumfahrt, für Gen- und Biotechnologie macht dann der Staat, der sonst immer an chronischer Geldknappheit leidet, Milliarden an Subventionen locker und der schustert und schmiedet selbst die Trusts und Konzerne von einer Kapitalgröße, die nötig ist, um gegen auswärtige Weltfirmen anzutreten. Airbus ist so ein Beispiel. Fazit an dem Punkt, man könnte noch mehr dazu sagen, wenn es nachher gewünscht wird, sage ich dazu noch was, welche Rolle da Ausbildung und Wissenschaft spielen, will es aber hier erstmal dabei belassen. Und das Fazit an dem fünften Punkt heißt, Globalisierung ist die Chiffre, quasi so die Geheimformel oder die verschwommene Formel für ein Aufrüstungsprogramm für den Kapitalismus, damit er weitergeht. Also von wegen eine neue Etappe oder Phase, wo alles ganz anders wird. Sechste und letzte These zu der Sache Globalisierung. Die Bevölkerung bekommt den Umstand, dass ihr Vaterland sich den Weltmarkt als Reichtumsquelle auserkoren hat. Nicht in der Form billiger Lebensmittel oder toller Urlaubsreisen, sondern vor allem damit und dadurch zu spüren, dass ihre Dienste nur dann mehr gefragt sind, wenn sie den Vergleich mit Lohn und Leistung jedes Billiglohnarbeiters in irgendeinem Winkel des Globus aushalten. Ob das in Osteuropa ist, in China oder in Indien, in Südamerika oder in Asien. Unter dem Kriterium erweist sich viel von der Arbeit, die bislang gewinnbringend war, als nicht mehr rentabel. Sobald das Produkt irgendwo auf der Welt und wer weiß auf welche Weise billiger hergestellt werden kann. Wenn das der Fall ist, entfällt die Arbeit und mit ihr der Lebensunterhalt, der sich daraus ergab. Die übrigen Abteilungen der nationalen Arbeit werden für die Standortkonkurrenz fit gemacht. Und zwar dadurch, sie sind schlicht zu teuer, also müssen sie billiger werden. Die Kapitalisten gebrauchen die Freiheit des globalen Geschäftemachens, um ihre Belegschaften zu erpressen und ihnen die Drohung zu präsentieren, entweder zu den Löhnen eines Lohnarbeiters in Polen, einer Bandarbeiterin in China oder eines Softwareprogrammierers in Indien zu arbeiten oder eben gar nicht mehr zu arbeiten. Und die Erpressung wirkt und die abhängigen Einkommen sinken auf breiter Front. Der Staat tut seinen Anteil, damit diese Verbilligung des deutschen Arbeitsvolks auch flächendeckend passiert. In zwei Abteilungen, wo er selbst Arbeitgeber ist, geht er mit gutem Beispiel voran und senkt in seinem öffentlichen Dienst die Löhne und verlängert die Arbeitszeit. Wo er der Organisator der gesellschaftlichen Ausbeutungsbedingungen ist, sorgt er durch die Reform des Sozialstaates für die Senkung des nationalen Lohnniveaus. Denn ein nicht geringer Teil des Lohns, für deren Drückung er sich einsetzt, sind ja die sozial verstaatlichten Lohnnebenkosten und damit sind sie Gegenstand seiner politisch-hoheitlichen Entscheidungen. Das, was der Marx einmal historisch-moralisches Element des Lohns genannt hat. Also die Lohnbestandteile, die ganz wesentlich den Lebensstandard definieren, der Arbeitern zugestanden ist, diese Lohnbestandteile werden politisch heruntergefahren. Der Abbau des Sozialstaats, drastische Verarmung der Arbeitslosen und der Zwang für Arbeit um jeden Preis, das sind die Instrumente, die der Staat in der Standortkonkurrenz in Anschlag bringt. Die Gewinne, welche die Nationen aus dem globalen Geschäft zu ziehen beabsichtigen, vertragen den Lebensstandard nicht, der bei der arbeitenden Bevölkerung normal gewesen ist. Verelendung, eine längst widerlegt geglaubte Begleiterscheinung des kapitalistischen Wachstums, ist aktuelles nationales Programm. Und die Senkung des Lohns ist die Waffe in der Standortkonkurrenz. Die Anwendung der Waffe verspricht überall dort Vorteile, wo es noch etwas zusammenzustreichen gilt und gibt. Und diese Waffe bringen alle Staaten gegeneinander in Anschlag. Da ist einer früher, ein anderer später. Der spätere sagt dann, gibt seine Maßnahmen als Reaktion auf die anderen aus. So machen sie sich wechselseitig Konkurrenz. Siehe Anfang, die Bemerkung, die ich am Anfang gemacht habe. England hat da vorgemacht, das Vereinigte Königreich, Sozialhaushalt und Lohnsenkung als Waffe in der Konkurrenz zur Wiederaufrüstung des Standorts einzusetzen. 20 Jahre später in Deutschland das aktuelle Programm. Und weil alle diese Staaten diese Waffe gegeneinander in Anschlag bringen, verarmen die Lohnarbeiter in allen Ländern des OECD-Raums bei gleichzeitig rapide steigender Produktivkraft der Arbeit. Das ist die Ironie oder die Absurdität dabei, aber sehr systemnotwendig. So gestaltet sich der Dienst, den die Nation von den kapitalistischen Klassen einfordert, und die Weise, wie sie diesen Dienst einfordert, systemgemäß und systemgerecht verschieden. Der Dienst der Kapitalisten besteht im Gewinnemachen, also in dem, was sowieso ihr Interesse ist. Und diesen Dienst sichert das Land durch eine Liste von Sonderangeboten, welche die Umworbenen nicht ausschlagen können sollen. Der Dienst der anderen Klasse, der Arbeiterschaft, besteht im ungeschminkten Opfer für das Land. Und es ist daher auch kein Wunder, dass auf eine feste nationale Gesinnung bei den Bürgern sehr viel Wert gelegt wird. Die letzten Anhängsel des weltweiten Geschäfts, die sie sind, die werden als die Verantwortlichen angesprochen, die es in der Hand haben, ihr Land und ihre Lebensgrundlage gegen ein bedrohliches Ausland zu verteidigen. Sie werden angesprochen als diejenigen, schaut an, außerhalb der Grenzen in Osteuropa, in Indien oder in China sitzen die, die durch ihre Billigkeit und Willigkeit eure Arbeitskräfte, eure Arbeitsplätze gefährden. Ihr könnt weiterhin vom Kapital leben, wenn ihr schlechter davon lebt. Und zweitens die billigeren Ausländer aus dem Rennen werft, die unsinnigerweise genauso von ihrem Dienst am Kapital leben wollen. Die oder ihr, lautet die Erpressung. Und leider zieht die Erpressung bei den Belegschaften. Die Drohung der Unternehmer, die Produktion ins Ausland zu verlagern, wenn die Arbeit hierzulande nicht drastisch billiger wird, kontert niemand damit, dann sollen sie doch abhauen dorthin, wo der Pfeffer wächst. Wir können auch die Arbeit selbst organisieren. Sondern weil die Arbeiter die von für sie so schädliche Abhängigkeit vom Kapital nicht loswerden, sondern sich in ihr bewähren wollen, leuchtet ihnen dann auch der von Unternehmern und Politikern präsentierte Sachzwang der Globalisierung ein. Das erstmal die Sache, die sechs Thesen zu was heißt, wie geht Konkurrenz auf dem Weltmarkt heute, wie gebraucht der Staat seine Macht zur Sicherung der Erträge für die Nation aus dem weltweiten Geschäft. Mache ich erstmal eine kurze Pause und frage, ob es an dem Punkt Fragen, Einwände, Kritik oder Ähnliches gibt.